Welcome back to
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Guten Tag, junger Mann.
Geht es dir gut?
Ja, danke.
Sehr schön. Es gibt interessante Themen.
Nun, die Welt bewegt sich in eine Richtung und niemand möchte zugeben, dass es sich in eine Richtung bewegt.
Ja, das zweite Wort aus dem Titel, Verschwörung. Alles wird zur Verschwörung erklärt, sogar die Bibel.
Ja, alles ist jetzt eine Verschwörung.
Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir brauchen dich. Wir benötigen Verständnis, um diese Dinge nach deinem Willen besprechen zu können. Wir bitten dich um deinen Segen in Jesu Namen. Amen.
Amen. Es gibt Menschen, denen bestimmte Veränderungen in der Welt auffallen, die seltsam sind, um es sehr vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Wir wollen darüber nun keine heftige Diskussion führen, aber wir wollen die Dinge ins rechte Licht drücken, mithilfe dieses Buches.
Richtig.
Ich entschuldige mich auch nicht dafür, dass ich glaube, was dieses Buch sagt. Ich habe nicht immer geglaubt, was dieses Buch sagt. Aber nachdem ich es untersucht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es definitiv kein menschengemachtes Schriftstück ist. Das ist unmöglich bei all diesen Feinheiten.
Ja. Wenn man noch die lange Zeitspanne bedenkt, in der es geschrieben wurde, diese Kontinuität, das ist menschlich unmöglich.
Die ganzen Chiasmen, Parallelismen und Merismen und was noch alles. Und diese Beständigkeit der Botschaft, das ganze Buch hindurch, einfach unfassbar. Und jedes Mal, wenn du es liest, liest du ein neues Buch. Ich habe schon viele Bücher in meinem Leben gelesen. Manche davon öfter, weil man ja gerade als Akademiker das Wissen öfter auffrischen muss. Doch liest man dieses Buch wieder und wieder, ist es jedes Mal wie ein neues Buch.
Genau.
Ich erinnere mich an einen Gerichtsfall. Da wurde die Bibel eines Mannes untersucht, um seine Denkmuster zu verstehen. Sie sahen sich alle Stellen an, die er unterstrichen hatte, um sein Denkmuster zu verstehen. Ich dachte darüber länger nach. Jedes Mal, wenn man dieses Buch liest, findet man etwas Neues, was man unterstreichen kann. Wenn sie lang genug warten, ist alles unterstrichen.
Ja, das stimmt.
Ja, also legen wir los. Es soll ja nicht langweilig werden. Sehen wir also zu, was es so gibt. Auf Sky News gab es neulich ein interessantes, kurzes Gespräch darüber, was Leute heutzutage als Verschwörungen ansehen. Der Nachrichtenkommentator regt sich über diese Dinge ganz schön auf. Und er sagt vieles, was wir auch sagen würden, nicht wahr?
Ja, genau.
Wir wollen nicht alles zeigen, aber wir setzen den Link dazu, dann kann es sich jeder selbst ansehen. Schon die Einleitung ist interessant. Sehen wir es uns an.
Ich habe schon öfter über den Great Reset gesprochen. Das ist der Plan des Weltwirtschaftsforums, Regierungen zu bestärken, alle legalen Hebel in Bewegung zu setzen, die schon angewendet wurden. Lockdowns, erzwungene Geschäftsschließungen, 23-Stunden-Lockdowns, Beschränkungen, wie man sich von zu Hause wegbewegen darf und lächerlich aggressive Überwachungstaktiken, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen.
Er führt ziemlich lang aus, was andere Leute als Verschwörungstheorien hinstellen. Dabei fragt er, wie das eine Verschwörungstheorie sein kann, wenn er diese Leute direkt zitiert.
Diese Frage stellen wir doch genauso.
Das ist eine Frage, die wir auch stellen. Uns wird das von allen Seiten vorgeworfen. Von der theologischen Seite, von der säkulären Seite. Lest doch einfach mal die Nachrichten. Dann müsst ihr euch nicht über all diese Dinge beschweren.
Ja, und ihr müsstet uns nicht immer als Verschwörungstheoretiker bezeichnen.
Genau. Wir lassen es dabei und zeigen nicht noch mehr davon. Aber es ist recht lustig, zuzuhören, was dieser Mann alles zu sagen hat.
Ihm wird natürlich auch vorgeworfen, ein Verschwörungstheoretiker zu sein.
Dafür, dass er die Nachrichten zitiert.
Und er wird auch mit QAnon in Verbindung gebracht.
Er ist also in guter Gesellschaft. Sehen wir uns also an, was in der Welt passiert. Denn es wird ja gern geleugnet, dass die Welt in eine bestimmte Richtung steuert. Und dass diese Richtung ganz eindeutig in der Bibel vorhergesagt wurde, scheint einige Mächte da draußen zu irritieren, nicht wahr? Und je enger die Verbindungen werden, desto irritierter werden manche Leute und umso lauter schreien sie und sagen, dass das eine Endzeitverschwörung ist. Damit wir ein Gefühl dafür bekommen, sehen wir uns einige Nachrichtenthemen an. Der Vatikan macht es natürlich zum großen Thema, dass der Papst endlich den Irak besucht. Und das zum allerersten Mal. Der irakische Kardinal Sako, Patriarch von Babylon und den Chaldäern, sagte Stefano, den Nachnamen spreche ich lieber nicht aus, von Radio Vatikan, dass sich schon etwas im Volk verändert hatte, während die gesamte Bevölkerung sich anschickte, Papst Franziskus willkommen zu heißen. Ist doch interessant.
Ja.
Allein die Tatsache, dass er einen Ort besucht, verändert ein Volk.
Ich habe Fotos davon gesehen, wie Poster aufgehängt wurden. Sie sind wirklich darauf eingestellt.
Christen und auch Moslems, sagte Sako, sind eifrig mit Willkommenspostern beschäftigt und alle Medienberichte sagen, Willkommen Papst Franziskus. Wir sind glücklich, Sie zu begrüßen. Genau darüber haben wir gesprochen, dass nämlich die ganze Welt, sogar diejenigen, von denen man annehmen würde, dass sie sehr gegen das Christentum sind, dem Tier verwundert hinterhersehen. Ich fand es interessant, im Videoclip anzuhören, was Papst Franziskus zu sagen hatte. Er sagte, das ist unbedingt notwendig für das Gemeinwohl. Nun, die Bibel spricht über, komm heraus aus ihr und sondere dich ab. Man sollte der ganzen Welt eine Erlösungsbotschaft verkündigen. Aber dieses Gemeinwohl scheint das doch nicht zu machen. Wir müssen alle in einem synkretistischen System zusammenarbeiten und akzeptieren, dass jeder auf der genau gleichen Ebene steht, was die Verkündigung des Evangeliums total verneint. Es sind spannende Winkelzüge im Gange und der Papst macht mit seiner Mission weiter.
Ja, für mich war es auch interessant, dass er von spiritueller Brüderlichkeit sprach.
Ja, spirituelle Brüderlichkeit. Was bedeutet das denn? Heißt das nicht, dass wir alle Brüder und Schwestern auf einer gleichen Ebene sind?
Ja.
Unsere letzte Hoffnung ist ein weiterer interessanter Gesichtspunkt. Unsere letzte Hoffnung. Er unterstrich, dass einer der Aspekte seiner Reise auf der Brüderlichkeit liegen würde. Eine geistliche Brüderlichkeit, die, wie er sagte, besonders bei einem Besuch des Heiligen Vaters in Ur, dem Geburtsort Abrahams, betont werde. Kardinal Sako fuhr fort, dass der interreligiöse Aspekt der Reise im Vordergrund stehe, der unter anderem ein Treffen mit dem Ayatollah al-Sistani vorsieht. Das wird eine große Wirkung auf Christen und Muslime haben. Sie suchen also, wie sie es schon seit Jahren tun, die Verbindung bei Abraham als dem Vater der monotheistischen Religionen der Welt.
Ja. Erinnerst du dich noch an eine unserer ersten WhatsApp-Prof? Damals zeigten wir diese Verbindung. Da sollten in Saudi-Arabien nebeneinander eine Kirche, eine Synagoge und eine Moschee gebaut werden. Das geht in die gleiche Richtung.
Ja, es ist fast Christlam, obwohl sie das Wort noch ausweiten müssen, um auch die jüdische Religion mit hineinzunehmen. Also, das sollte uns nur auf den Laufenden halten, was in der Welt so abgeht. Es ist interessant, dass Menschen sagen, das ist die letzte Hoffnung. Wofür? Für Frieden, nicht wahr?
Richtig.
Und die Bibel sagt, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, wird das zeigen, dass das Ende gekommen ist. Hier haben wir noch ein Video, das wir zeigen möchten. Dabei sieht man, wie die Denkweise der Trump-Anhänger und deren Handeln in diese Verschwörungstheorie-Schublade geschoben werden soll. Mir kommt es so vor, als konzentrierte Anstrengungen unternommen werden, um jede Art des Denkens an den Rand zu drängen und als Gefahr für die kollektive Welt darzustellen. Jede Form des Separatismus, jede Form des Zurückgehens, wie es früher einmal war, alles, was von diesem großen Reset abweicht, dieser neuen Denkweise, dieser Umerziehung, das muss marginalisiert werden. Am besten gelingt das durch lächerlich machen. Ist es nicht spannend, wenn man in die Bibel schaut und fragt, was war der Grund für das Versagen von Petrus? Er war bereit, in den Krieg zu ziehen. Er war bereit, das Schwert zu ziehen. Er war bereit, darauf loszuschlagen, hat aber nur ein Ohr erwischt. Aber sein Verhängnis war, verlacht zu werden. Das ist der Fluch jeder Randgruppe. Und am Ende werden die Leute klein beigeben, wegen des Spotts.
Johannes konnte damit umgehen. Deshalb konnte er festbleiben, als er in die Halle hineinging. Aber Petrus
fiel.
Was halten Sie von dem Aufruhr, den Trump im Kapitol angezettelt hatte?
Ach Gott, das war alles so eine Lüge. Das war die Linke, wir haben den Beweis dafür, haufenweise Beweise. Der 6. Januar, das war vorher von den Demokraten geplant. Ich wusste, dass die Antifa das plante.
Was denken Sie, was am 6. geschah? Am 6.? Ja, der gewaltsame Aufstand. Was denken Sie darüber? Das nennt ihr einen Aufstand? Wie würden Sie das nennen? Ich nenne das einen Schachzug der Kommunisten, der so aussehen soll, als ob Trumps Leute das gemacht hätten. So nenne ich das. Nun, viele Unterstützer von Trump wurden festgenommen. Ihr sagt das. Ich glaube das nicht. Beweist es mir. Es gibt doch die ganze Anklageschriften. Was ihr uns erzählt, glaube ich sowieso nicht, um ehrlich zu sein. Diese Anhänger Trumps leugnen, was am 6. Januar geschah, und einige glauben an QAnon.
Was irgendwann passieren wird, es wird Verhaftungen geben und auch bei vielen Leitmedien und das Militär.
Das sagen Sie schon seit Jahren.
Nein, nicht seit Jahren.
Seit 2017.
Glauben Sie mir, das ist doch ein 6000 Jahre alter Todeskult. Das könnte nicht so einfach entfernen.
Ich sehe, Sie sind eine sehr glühende Trump-Unterstützerin, nicht wahr?
Ja.
Aber Sie können doch zugeben, dass Anhänger von Trump das Kapitol erstürmt haben.
Nein, kann ich definitiv nicht. Aber Sie sprechen genau mit der Richtigen. Ich kann Ihnen Tonnen an Filmmaterial zeigen, dass das die Linke war.
Ach, kommen
Sie. Die sich
Sie.
Verkleidet haben. Doch, als Anhänger von Trump verkleidet haben. Es ist meine Hoffnung, dass Präsident Trump als der 19. Präsident unter dem 1776 zurückkommt und am 4. März eingeführt wird. Das hoffe ich für unsere Zukunft. Das ist meine Hoffnung. For our
future. Some have bought into a new. Einige hängen einer neuen Verschwörungstheorie an, dass Trump am 4. März als 19. Präsident zurückkehrt. Warum? Nun, sie missinterpretieren ein Gesetz von 1871 und glauben, dass Ulysses S. Grant, der am 4. März 1869 ins Amt eingeführt wurde, der letzte legitime Präsident Amerikas war. Das mag alles seltsam erscheinen, aber Online-Gespräche über den 4. März haben auch dazu beigetragen, die Nationalgarde weiterhin in Washington, D.C. zu belassen. Wenn Sie sich dumm vorkommen, wenn Biden am 5. März immer noch Präsident ist?
Dann hat Trump einen anderen Plan vorbereitet.
Jeder sagt, Trump hat einen Plan, er hat einen Plan. Als er die Wahl verlor, hieß es, er hat einen Plan.
Sir, er hat die Wahl sicher nicht verloren. Oh nein.
Doch, hat er.
Das hat er nicht. Darin unterscheiden wir uns.
Stimmt.
Ich glaube, die Information, die Mike Lindell herausgab.
Der Kerl mit den Kissen?
Über all diesen Missbrauch, die Korruption, den Diebstahl.
Sie trauen einem Mann, der Kissen verkauft, mehr als Funktionären der Republikaner in Georgia?
Oh, auf jeden Fall.
Ist Ihnen klar, dass das verrückt klingt?
Lassen Sie mich sagen, dass Leute in Georgia genug haben.
Und während fast die ganze Welt mit Schaudern einen tödlichen Coup des Militärs in Myanmar sieht, ist das aber genau das, was sich Trump-Anhänger hier in den Vereinigten Staaten erhoffen.
Ach, das mit Biden als Präsident wie eine Marionette. Das Militär hat das Sagen, es wird wie in Myanmar, wie das, was in Myanmar passierte. Das Militär untersucht das selbst und zur rechten Zeit werden sie die Republik mit Trump als Präsidenten wiederherstellen. Was geschieht jetzt in Myanmar? Die haben übernommen und führen die Wahlen durch.
Möchten Sie das hier auch sehen?
Unbedingt.
Wirklich?
Und wissen Sie warum? Weil uns die Wahl gestohlen wurde. Ich hätte nie gedacht, dass CNN mir eine Gelegenheit gibt, die Wahrheit auszusprechen. Was für ein Wunder, preis den Herrn.
Wir sagen in unseren Berichterstattungen weiterhin, dass QAnon eine Verschwörungstheorie ist. Glauben Sie das?
Oh, ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich will nicht nur glauben, ich muss Dinge wissen.
Martin, was glaubst du, was CNN mit einer Reportage wie dieser vorhat?
Nun, sie in Verruf zu bringen.
Ja, um sie zu diskreditieren. Nur um Missverständnisse vorzubeugen. Wir glauben ihnen hier auch nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Da wird ein Spiel gespielt.
Ja.
Und sie haben viel Erfahrung darin, wie man dieses Spiel spielt. Wenn man ein Narrativ nur oft genug wiederholt und immer noch einmal, werden die Menschen am Schluss in eine Denkrichtung geleitet.
Ganz genau.
Nun, der 4. März ist gekommen und gegangen. Wie diese Dame sagte, nun, dann muss es einen anderen Plan geben, nicht wahr? Und diese Pläne werden einfach fortbestehen. Gewissermaßen stehen sich beide Seiten in einer Sache gegenüber, die sie nicht vollständig begreifen. Was ist denn die wirkliche Agenda hinter diesem Hype, den man hier schafft?
Eine Art zu denken, zu diskreditieren. Denn was hatten sie mit der Miller-Bewegung gemacht?
Genau das Gleiche.
Um alles zu diskreditieren, haben sie es mit QAnon in Verbindung gebracht. Und jetzt fahren sie einfach fort, all das zu diskreditieren.
Wie diese Dame sagte, man kann nicht eine 6000 Jahre alte Sache einfach so zerlegen. Martin, was ich interessant finde, ist, dass Teile davon wahr sind.
Ja.
Und das macht es so interessant. Es stimmt nämlich, dass es in der Welt einen Niedergang der Moralität gibt.
Allerdings.
Das kann niemand leugnen. Es gibt diese Strömung, die eine Art neues Programm aus dem Chaos erschaffen will. Das war schon immer ein Freimaurermotto. Ordo ab Chao. Wenn man genug Chaos hat, hat man die Gelegenheit, eine neue Ordnung der Dinge einzuführen. Einen großen Reset.
Stimmt, genau.
Eine ganz neue Denkweise. Und diese neue Denkweise wird das wunderbare Wort Brüderlichkeit hervorbringen.
Ja.
Gemeinwohl. Schließlich werden alle diese Randgruppen aus der Gesellschaft entfernt sein. Und wir können zur Tagesordnung übergehen. Und genau darin liegt die Gefahr. Denn wenn man die ganze Ungerechtigkeit, die auf dieser Welt stattfindet, zulässt, wenn man diese Degeneration der Gesellschaft zulässt, so wie es sich entwickelt, ist man gleichzeitig geradewegs auf Kollisionskurs mit diesem Buch.
Ja, denn dann versucht man, das in Verruf zu bringen, was dieses Buch sagt.
Ganz genau. Wir stellen uns bei dieser Sache auf keine Seite.
Nein.
Wir beobachten nur die Spielzüge des Spiels.
Sehr richtig. Denn das läuft jetzt ab. Niemand sollte sich damit einfangen lassen.
Häng dich nicht an etwas, was relevant ist. Man kann nicht das ganze System schlucken, denn in diesem System gibt es ein paar relevante Punkte.
A few points within the system that are relevant.
Yes. Ja.
Man muss sich immer fragen, wohin führt das? Wir haben ja gerade den Aspekt der Moralität angesprochen. Man kann nicht leugnen, dass die Welt ein sehr seltsamer Ort geworden ist, nicht wahr? Wenn früher ein Kind zur Welt kam, wusste man sofort, welches Geschlecht es hat.
what gender it was.
Das war keine höhere Mathematik, das Geschlecht zu bestimmen, oder? Und wenn man das Geschlecht herausgefunden hatte, was ein paar Sekunden dauerte, dann entschied man, ob das Zimmer blau oder rosa gestrichen wurde. So war das damals. Und welche Spielsachen dort hineinkommen, ob es Puppenwagen und Puppen oder dergleichen wären, oder doch Kräne, Autos und solche Dinge. Aber das hat sich alles geändert. Hier gibt es ein neues Gesetz. Kalifornisches Gesetz könnte Kaufhäuser mit $1,000 für eine Trennung der Spielsachen nach dem Geschlecht bestrafen. Die Warenhäuser müssen ihre Ware nicht verändern, aber ihre Produkte dürfen nicht mehr in der traditionellen Weise angeboten und für Mädchen oder Jungen vermarktet werden. Hasbro, das seit fast 70 Jahren dieses Plastikspielzeug herstellt, gab diese Woche bekannt, dass Mr. Potato Head einen neuen, genderneutralen Namen erhält.
Potato Head, a gender-neutral name.
It's just gonna be. Er wird einfach Potato Head. Der Mister wird weg sein. Die Änderung wird dieses Jahr auf der Verpackung erscheinen. Martin, sei nicht beleidigt, aber eine Kartoffel sieht einfach sehr männlich aus. Zum einen hat sie eine Glatze. Das kann man natürlich ändern und eine kleine Perücke draufsetzen.
Ich wundere mich, da gab es doch einen Film Toy Story mit einem Mr. Potato Head und einer Mrs. Potato Head. Vielleicht wollen sie deren Namen auch verändern.
Ja, denn man kann ja nicht nur Mister ohne die Mrs. entfernen. Das wäre doch Diskriminierung.
Stimmt.
Wenn man sich überlegt, wie weit das geht, dass man jetzt die Wahl hat, welche Sanitäranlage man aufsuchen will, das ist doch lächerlich. Joe Biden machte es sehr deutlich, dass man entscheiden können sollte, welchen Sanitärraum man aufsuchen will. Früher bezog man dafür noch Prügel, nicht wahr? Aber das hat sich alles geändert. Hat sich die Moralvorstellung verschoben?
Definitiv. Woher bekommen wir unseren Standard der Moral?
Der Standard für die Moral ist eigentlich in diesem Buch niedergeschrieben.
Und es geht gegen das, was dieses Buch sagt.
Aber es gibt Menschen, die sagen, das ist ein patriarchisches System. Nicht wahr? Möchte man zurück zu einem altmodischen, patriarchischen System? Hatten denn Frauen in der Bibel keine prominente Rolle? Gab es Prophetinnen?
Also. War Deborah nicht eine Richterin für Israel? Sie war eine Führungspersönlichkeit.
Richtig. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Gott eine Ordnung aufgestellt hat. Das war keine Ordnung des Ausgeliefertseins.
Nein.
Denn Eva kam aus Adams Seite. Sie kam nicht unter seiner Fußsohle hervor, sondern aus Adams Seite. Und sie sollen eins sein. Im Grunde ist die Bibel sehr ausgewogen, aber offensichtlich für einige Leute nicht ausgewogen genug. Hier ist ein interessanter Artikel. Wir beziehen hier keine Stellung dazu, wie wir über diese Moralität denken, sondern stellen fest, was in der Welt geschieht. Dieser interessante Artikel mit einer sehr interessanten Überschrift: Homosexuelle in polyamoröser Dreierbeziehung mit Kindern sagen, es ist keine große Sache, dass ihre Kinder drei Väter haben. Im Buch Three Dads and a Baby, das nächste Woche herauskommen soll, beschreibt einer der Väter, Dr. Ian Jenkins, ausführlich die Reproduktionsreise derer, er und seine Partner sich unterzogen, um Väter ihrer inzwischen dreijährigen Tochter Piper zu werden. Die drei haben inzwischen auch einen einjährigen Sohn namens Parker. Piper, die jetzt in der Vorschule ist, soll einer Klassenkameradin stolz gesagt haben, du hast zwei Eltern, ich habe drei Eltern. Wir diskutieren nicht die Moralität dieses Sachverhalts, aber die Zeiten haben sich sicherlich geändert.
Allerdings.
Vor einem Jahrzehnt wäre das nicht im Entferntesten möglich gewesen.
Nein.
Oder sagen wir vor höchstens zwei Jahrzehnten. Dinge verändern sich. Dazu haben wir gesehen, dass es diesen Plan gibt, Menschen in Verschwörungsschubladen zu stecken. und das Denken in eine Richtung gestaltet wird, um neue Ansichten über Moralität einzubinden. Und dann gibt es Methoden, diese Dinge durchzusetzen.
Ja.
Wie Bewegungen durchgesetzt werden können. Die Covid-Krise war dazu sehr nützlich. Hier haben wir einen Artikel in Breitbart über Europa. Jeder stimmte Impfpässen zu, sagt Merkel auf dem EU-Gipfel. Es ist nicht nur die EU, auch Israel hat ihn eingeführt. Auch in vielen afrikanischen Ländern wird über dessen Einführung gesprochen. Dieser Pass ist auf der Agenda. Merkel sagte, dass solch ein System schon im Sommer umgesetzt werden könnte. Es herrscht also große Eile, dieses System einzuführen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, lobte Israels Einführung des grünen Passes. Ein System, bei dem die Regierungen die Impfhistorie von Einzelpersonen verfolgt und dokumentiert, um Reisen oder den Besuch von Synagogen, Theatern, Konzerten oder eines Fitnessstudios zu ermöglichen. In unserem eigenen Land gab es das Versprechen, dass das nicht passieren würde.
Ja, es sollte nicht erzwungen werden.
Aber es gibt Mittel und Wege, ohne dass die Regierung es wirklich erzwingt, so wie im Falle Israels.
Ja, das Gegenstück von Zwang ist Einschränkung.
Genau. Bildungsminister Gavin Williamson unterstützte den Plan, Pässe mitzuführen, um in Restaurants, Kinos oder Theater zu gehen, sagte er Mittwoch LBC Radio. Ich denke, ich würde wahrscheinlich so ziemlich alles dafür tun, um all diese schönen Dinge wieder genießen zu können. Hier haben wir eine Form von indirektem Zwang. Ich finde es interessant, dass es so viele Medienberichte über die Wirksamkeit der ganzen eingeführten Regeln und Bestimmungen gibt. Wobei die negativen Seiten davon heruntergespielt werden.
Ja.
Und die positive Seite hervorgehoben wird.
Interessanterweise wird man, falls man gegen irgendetwas davon Stellung nimmt, zum Schweigen gebracht.
Ganz genau. Es ist nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Es kommen Statistiken heraus, die wir jetzt nicht besprechen wollen, die die negativen Auswirkungen und sogar Sterberaten zeigen. Aber damit wollen wir uns nicht beschäftigen, weil wir noch eine Weile auf unseren Plattformen bleiben wollen. Aber die Leute sollten sich das ansehen, was in der Welt passiert. Ist das wirklich notwendig? Es gibt sogar große Rechtsverfahren gegen Regierungen und dergleichen. Der Vatikan ist auch immer mittendrin.
Immer.
Irgendwie dabei. Das möchten wir zeigen. Die Bibel sagt uns, dass er dabei sein wird.
Ja, immer.
Ist das jetzt eine Verschwörung?
Außer man sieht die ganze Bibel als Verschwörung. Sonst sagt man das nicht.
Es ist einfach eine Tatsache. Dieser erste Videoclip. Der Mann sagte einfach, wie es ist. Nicht wahr? Keine Spritze, kein Job. Vatikan zieht härtere Seiten der Covid-Impfgegner auf. Der Vatikan teilte Arbeitnehmern mit, dass sie den Verlust ihres Jobs riskieren, wenn sie eine Covid-Impfung ohne berechtigte gesundheitliche Gründe verweigern. Ein Erlass von Kardinal Giuseppe Bertello, quasi dem Regierungschef der Vatikanstadt, besagte, dass die Impfung wegen des Risikos anderer zu schaden die verantwortungsvolle Entscheidung ist. Neulich las ich einen interessanten Artikel über das Kollektiv. Und darin hieß es, das Kollektiv gäbe es ohne den Einzelnen nicht.
Ja, das stimmt.
Was ist denn die Basis? Ist es der Einzelne oder das Kollektiv? Für den Vatikan ist es natürlich das Kollektiv und nicht die Einzelperson. Aber in der Bibel ist es die Einzelperson.
Genau.
Denn es muss eine individuelle Entscheidung geben. Hat nun das Kollektiv das Recht, den Einzelnen zu zwingen? Das ist eine sehr gute Frage. Besonders, wenn es auch das Gewissen betrifft. Und die Geschichte hat doch gezeigt, dass die Mehrheit immer recht hat, oder?
Nein.
Nein?
Leider nicht.
Oh, okay. Zitiere mich nicht so. Der Vatikan machte eine Covid-Impfung für Journalisten, die die Reise von Papst Franziskus nächsten Monat in den Irak begleiten, zur Pflicht. Interessant, dass sogar die Impfhersteller selbst zugeben, dass eine Impfung nicht garantiere, dass man den Virus nicht übertragen kann. Aber sei es drum. Das Interessante hierbei ist, dass der Vatikan mit seinem Beispiel vorangeht.
Ja.
Und die Nationen blasen alle ins gleiche Horn. Jeder spielt, wenn es darum geht, das eingestrichene C. Natürlich müssen sie auch sicherstellen, dass die Menschen sich diese neuen Richtlinien halten, nicht wahr? Also gehe zu den Spionagenetzwerken.
Unser letzter Bericht schätzt, dass weltweit 1 Milliarde Sicherheitskameras laufen. 18% davon hier in den USA. Nur China hat ein noch wachsameres Auge auf seine Bürger. Täuschen Sie sich nicht, Big Brother schaut zu. Laut Safety.com wird jeder Amerikaner jede Woche 238 Mal von einer Kamera festgehalten.
Wow!
So setzen sich diese 238 Kameraaufnahmen zusammen. Kameras nehmen sie zu Hause auf oder in der Nachbarschaft 14 Mal die Woche, 160 Mal hinter dem Steuer. Während sie arbeiten, erfassen sie versteckte Kameras 40 Mal pro Woche oder noch öfter, wenn sie im Einzelhandel, Transportwesen oder in Hochsicherheitsbranchen arbeiten. Und Kameras können sie 24 Mal beim Einkaufen oder bei Besorgungen aufnehmen. Momentan haben wir etwa 15 Kamera pro 100 Menschen in Amerika und das sind rund 50 Millionen Kameras. Das macht pro Kopf mehr als in jedem anderen Land, sogar als in China. Die grundsätzliche Sorge ist, dass wir unsere Privatsphäre verlieren und zu einem Land werden, das sich von dem unterscheidet, was es war. Und dass sie von dem Moment, in dem sie das Haus verlassen, bis sie abends nach Hause kommen, jeder Moment ihres Lebens in der Öffentlichkeit aufgenommen wird, möglicherweise überprüft und es zum Nachteil wird. Er sagt, dass oft künstliche Intelligenz und nicht Menschen das verfolgen. Computer analysieren ihre täglichen Gewohnheiten und erkennen, was sie tun, was sie tragen, anhaben, wer sie sind und was ihre Charakteristika sind und legen irgendwo eine Akte an. Erwarten Sie an der Straßenecke keine Privatsphäre. Wenn also eine Kamera aufnimmt, was Sie an der Straßenecke machen, denke ich nicht, dass das ein Eingriff in Ihre Privatsphäre ist. Sie sehen, dass Eugene Volokh, Juraprofessor an der UCLA, glaubt, dass das Positive das Negative überwiegt. Beide Experten haben die gleiche größte Sorge, nämlich, dass die Regierung unter dem Vorwand der Verbrechensverhütung ihre Bürger überwacht. Wir sehen Städte wie Chicago, die überall Polizeikameras aufstellen, die als Netzwerk zusammenarbeiten und auch private Kameras einbinden. In einigen Fällen werden Ring-Kameras von Amazon vernetzt, die alle Kameradaten nimmt und sie in die Cloud gibt und sie damit möglicherweise für die Behörden zugänglich macht. Experten sagen, dass ein Teil der Lösung private Bürger sind, die sich selbst ein paar Fragen stellen sollten, bevor sie Kameras auf Privatgrund installieren. Trauen sie dem Hersteller, die Bilder auf ihren eigenen Servern speichern könnten? Trauen sie dem Internet? Denn alle Kameras, die mit dem Netz verbunden sind, könnten gehackt werden. Und vertrauen sie der Regierung, die in vielen Fällen durch einen Gerichtsbeschluss benutzt werden können, was ihre Kameras aufnehmen?
Nun, Martin, das soll nicht eine wohlbekannte Geschichte wieder und wieder erzählen, sondern nur sagen, dass die Bibel erklärt, dass Reiche und Arme gleichermaßen an gewisse Aktivitäten nicht mehr teilnehmen können. Kaufen und Verkaufen wird in der Bibel explizit erwähnt. Das heißt, man kann nicht ins Theater oder einkaufen gehen und dieses oder jenes nicht mehr tun, wenn man sich nicht an das System anpasst. Haben Sie die Mechanismen eingerichtet, um es durchzusetzen?
Ja. Vielleicht ist es wichtig zu wiederholen, dass am Ende der Sonntag die Sonntagsgesetzgebung und all das kommen wird, worüber wir schon sprechen. Es wird nichts Neues sein. Es wird einfach ein weiterer Schritt sein.
It's just going to be a next step.
Genau.
Das wird schon auf diesen Ebenen umgesetzt. Wenn jenes dann geschieht, wird es einfach ein weiterer Schritt sein, sodass Menschen nicht so alarmiert sind, dass sie sehen, oh, genau. Jetzt ist es da.
Die Frage ist, ob wir diesen Trend sehen. Den Niedergang der Moralität, die Überwachungssysteme, die neue Art zu denken, das hineingeleitete Werden in dieses System der Brüderlichkeit, dass das Gemeinwohl es fordert, dass gewisse Maßnahmen ergriffen werden, um den Planeten von Klimakatastrophen zu retten. Wobei die Sonntagsgesetzgebung einen großen Anteil an der ganzen Thematik hat. Sehen wir nun diesen Trend? Ja oder nein?
Definitiv ja.
Nun, wie oft wurden wir schon gefragt, warum macht ihr immer so einen Wirbel um den Sonntag? Schon wieder diese Sonntagsgeschichte. Für so viele Leute ist das nicht wichtig, welchen Tag man hält. Warum reitet ihr immer beständig auf dem Sonntag herum? Vielleicht sollten wir uns einen Moment nehmen, um diese Sache klarzustellen. Dreht es sich dann nur um den Tag oder hat das eine viel größere Tragweite? Sonntagsgesetze begleiten die Menschheit schon seit sehr langer Zeit. Und wir werden gleich sehen, dass sie 1700 Jahre Sonntagsgesetz gefeiert haben. Das gibt es nun schon lange. Aber die Bibel erklärt ganz eindeutig, dass es am Ende einen weltweiten Erlass geben wird, der das Mahlzeichen des Tieres einführt. Diese Frage des Mahlzeichens ist eine sehr wichtige Sache. Wenn Rom aus eigenem Antrieb erklärt, dass der Sonntag das Zeichen ihrer Autorität ist und dass die Verlegung des Tages vom Samstag auf den Sonntag der Beweis dafür ist, dass sie diese Autorität haben,
ja.
Steht das Wort Autorität im Mittelpunkt, nicht der Tag.
Nein.
Wenn die Autorität der Beweis ist, dass sie den Tag verändern können, was ist dann wichtiger, der Tag oder die Autorität?
Die Autorität.
Ja, die Autorität. Okay. Nun, gehen wir zurück in die Geschichte und lass uns eine Zeit lang darüber sprechen. Wenn man jetzt zu 1. Mose Kapitel 2 geht, was wir schon oft getan haben, lese ich jetzt trotzdem schnell aus 1. Mose Kapitel 2, Vers 1, hier steht, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Vollendet, das ist ein ganz wichtiges Wort. Es war erledigt. Mit ihrem ganzen Heer. Und Gott vollendete am siebenten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Also, 1. Mose betrifft wie viel der Menschheit? Nun, alle Menschen. Denn es gab nur Adam und Eva. Denn aus einem Blut hatte jedes Volk der Menschheit gemacht. Also war dieser Sabbat für wen?
Für den Menschen.
Ja, für den Menschen. Es war für allen und jeden. Es ist das Symbol seiner Schöpfung. Wenn man sich die 10 Gebote in 2. Mose 20 ansieht, sind 2 Gebote außergewöhnlich lang. Sie stehen auf der ersten Tafel. Dort heißt es ziemlich deutlich, dass man sich kein Bildnis machen soll. Und Götzendienst wird sehr ausführlich erklärt. Dieses Gebot wurde entfernt. Wir hatten neulich eine Frage noch nicht beantwortet. Jemand meinte, sie haben in der katholischen Bibel nachgesehen und dort wurde es nicht verändert. Nein, in der Bibel haben sie es nicht geändert.
Nein.
Aber sie veränderten es in ihrem Katechismus.
Ja, und wo liegt ihre Autorität?
Genau, dort im Katechismus.
Sie liegt im Katechismus.
Denn darin steht, das Glaubensbekenntnis. Und daran muss man sich halten.
Ja.
Sie haben eine ganze Institution, die Kongregation für Glaubenslehre, die die Glaubensgrundsätze des Katechismus durchsetzt. Der Katechismus steht über der alleinigen Schrift. Also das zweite Gebot wurde entfernt. Und das vierte, das auch ein langes Gebot ist, das erklärt, worum es beim Sabbat geht, dass man von seinen Werken ruhen muss. Das heißt, diese Beziehung beruht nicht auf Werken. Gott wollte, dass man die Beziehung mit ihm genießt. Man sollte sich selbst daran erinnern, woher man eigentlich kommt. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Dann erzählt es dir, was du alles nicht tun sollst. Es macht ganz deutlich, denn in 6 Tagen, das ist wieder der Bezug zu 1. Mose, hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Das heißt einfach alles. Und er ruhte am 7. Tag. Und er erklärt ihn heilig und sondert ihn ab. Nun, hier hat man das Siegel Gottes, das Siegel seiner Autorität. Er ist der Schöpfergott. Er ist derjenige, der schuf. Also hat er das Recht zu sagen, welcher Tag abgesondert wurde.
Allerdings.
Und das ist das Siegel seiner Autorität. Nun, was sagt Rom? Dass das Siegel ihrer Autorität ist?
Die Veränderung des Tages.
Okay, wir sprechen also nicht über den Tag, das ist nebensächlich, sondern wir sprechen über die Autorität.
Richtig.
Wenn man die Autorität Gottes anrührt und die Autorität Gottes leugnet, greift man die Autorität des eigenen Schöpfers an. Wenn man zu 5. Mose geht, wo das Gesetz wieder mit dem Finger Gottes auf neue Tafeln geschrieben wurde, weil Mose die ersten zerbrochen hatte, was symbolisch für das gebrochene Gesetz war. Denn sie hatten das Gesetz gebrochen und er warf die Tafeln zu Boden und sie zerbrachen.
Nein.
Es sündigte nicht. Es war ein Symbol für den Gesetzesbruch und die Worte auf den neuen Tafeln sind leicht verständlich. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand. Und deshalb sollst du den Sabbattag halten. Der Sabbattag wurde nicht nur zum Zeichen für die Schöpfung, er wurde auch ein Zeichen für die Erlösung.
Ja.
Wie viele Erlöser gibt es?
Nur einen.
Soll es nicht eine Brüderlichkeit sein und alle einen Weg zum Himmel haben? Oder ist die Bibel nicht eindeutig, dass den Menschen nur ein Name unter dem Himmel gegeben ist, durch den sie gerettet werden können? Und sagt nicht derjenige, auf den sich das bezieht, dass er des Herrn Sabbat ist? Wer hat also die Autorität, den abgesonderten Tag zu bestimmen, an dem man sich den von Gott vollbrachten Werken ausruhen kann? Wer hat diese Autorität?
Jesus.
Ja, Jesus. Wer beansprucht diese Autorität auf der Erde?
Die römisch-katholische Kirche.
Ja, die römisch-katholische Kirche. Das ist also eine Auseinandersetzung um die Autorität.
Ja, wenn man jetzt sagt, dass man diese Brüderlichkeit hat, dann muss dieser Vers, dass man allein in dem Namen Jesu Christi gerettet wird, verschwinden.
Was hatte dieser französische Minister über das Gesetz Gottes zu sagen?
Es muss unter das Gesetz des Landes gestellt werden.
Ist das nicht genau das Gleiche? Wer wird da angegriffen?
Gott.
Die Autorität Gottes.
Ja.
Welches der Gesetze innerhalb der 10 Gebote gibt allen 10 Geboten Gültigkeit und Kraft?
Das 4. Gebot.
Nur das 4. Gebot.
Ja, denn jeder Führer, jeder andere Gott könnte die anderen 9 Gebote schreiben.
Genau. Also liegt die Autorität für die ganzen 10 Gebote im 4. Gebot. Derjenige, der spricht, ist der Schöpfer. Er machte. Was machte er? Den Himmel und die Erde und alles darin. Deshalb sagte ich euch, gebot ich euch, habe ich euch daran erinnert, das 4. Gebot zu halten. Wenn die Menschheit in der Vergangenheit das Gebot angegriffen hatte, gab es viel Aufruhr und Blut. Wenn man die Waldenser nimmt, wie viele von ihnen starben? Die Albigenser, die Kelten, wen man auch nimmt, die Kirche des Ostens, die äthiopische Kirche, wie viel Blut floss wegen dieser Sabbat-Sonntag-Frage? Aber es war immer nur ein Teil der Welt. Stimmt's? Nun, Martin, wenn die ganze Welt sich einschließt, Gottes Gebot zu verneinen und es loszuwerden, dann wird die ganze Welt wie einer dastehen und die Autorität Gottes leugnen.
Richtig.
Während sie diese Autorität jemand anderen gibt, der behauptet, dass er den Anbetungstag verlegt hat, um seine Autorität zu beweisen. Es ist ein Zusammenstoß von Autoritäten. Ist es also eine große Sache?
Definitiv.
Warum wurde es bis zum letzten Augenblick aufgehoben? Warum wurde es nicht schon früher in Angriff genommen? Nun, es wird schon getan. Es gibt schon Gesetze in Europa. Es gibt schon Gesetze in Amerika. Sehr strenge Sonntagsgesetze. Als ich ein junger Mensch war, gab es in unserem eigenen Land Gesetze. Da gab es sehr strenge Gesetze.
Die gab es sogar, als ich noch jung war.
Die Großmutter meiner Frau verbot an diesem Tag Handarbeit mit der Nadel, denn sie sagte, diese Nadel sticht Gott in die Augen. Das darfst du am Sonntag nicht machen. Dieses Thema wird wieder hervorgeholt, weil es jetzt auf einer globalen Ebene geschieht. Sagt die Welt, wir akzeptieren die Autorität Gottes nicht. Es ist der letzte Schritt in einem groß angelegten Abfall. Es tauchen so viele Gesetze auf, bei denen Menschen fragen, was läuft denn da in der Welt ab? Dieses Video über Moralität und die Anhänger von Trump, die sagen, was geschieht denn mit der Welt?
Genau.
Warum hat Gott noch nicht eingegriffen? Weil seine Autorität noch nicht weltweit abgesetzt wurde. Wie würdest du das machen? In einem Aufwasch Gottes Autorität angreifen und sie aus der Gesellschaft entfernen. Was für ein Gesetz würdest du machen?
Dass man nicht mehr diesen Tag hält, der ihn als den wahren Gott und Schöpfer anerkennt.
Du würdest ein Sonntagsgesetz machen?
Ja.
Das ist der letzte Schritt. Der allerletzte Schritt. Was wäre dann?
Wenn du das, du solltest nicht stehlen, Gesetz außer Kraft setzen willst, okay. Aber das ist ein Gesetz des Landes.
Das ist keine große Sache. Aber wenn man ein Sonntagsgesetz macht, leugnet man die Autorität Gottes. Und deswegen ist das eine wichtige Sache. Deswegen musste ich zum Beispiel meine Ansicht ändern. Nicht nur von einem Atheisten zu einem Gläubigen, sondern auch hin zur Anerkennung, woher ich komme und wer mich gerettet hat. Das kann ich nur machen, wenn ich das Gesetz halte, wie es von Gott niedergeschrieben wurde und nicht das von Menschen veränderte.
Ja, für diejenigen, die ein Problem mit uns haben, weil wir immer über dieses Thema Sonntag sprechen, nun, da müssen sie durch, denn es hört hier nicht auf.
Es hört nicht auf. Es wird wieder und wieder kommen. Das ist wie über das Papsttum sprechen. Wir werden auch nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil es alles antreibt.
Ja, wir sollten dorthin sehen, weil Menschen ihm verwundert hinterhersehen.
Genau. Hier haben wir einen Artikel aus Newsday, der darüber berichtet, was in Trinidad und Tobago geschieht. Man sagt vielleicht, ach, das ist so ein entlegener Winkel der Erde, aber wenn das eine Sache ist, die global geschieht, wird es doch eine ganz andere Geschichte. Aber schauen wir es uns an. Lasst uns den Sonntag heilig halten. Der Sonntag ist die Seele des Landes. Es ist mehr als nur eine fanatische religiöse Voreingenommenheit. Es gibt einen Grund, warum der Tag in die Struktur unserer Gesellschaft hineingewebt wurde. Wir müssen den Sonntag retten. Geschichtlich war die Praxis, einen Tag der Ruhe vorzubehalten, das Beste für eine Nation, die flügge wurde. Es war vom Ansatz her biblisch und wirkte sich auf die Wirtschaft aus. Es bot immateriellen Lohn wie das Ausruhen von den Mühen des Lebens und der Verbindung mit dem Göttlichen. In den vergangenen Tagen beschützte das Gesetz den Sonntag, indem er die Arbeit eingrenzte und auch die Öffnung von Bars und Geschäften, aber seitdem haben wir die Wichtigkeit des Tages gekippt. Die alten Verordnungen verstauben in den Ecken juristischer Bibliotheken. Das allgemeine Gesetz als scharfsinnige Reflexion der Seele und Absicht der Menschen in ihren Alltagspflichten hat bloßgelegt, wo wir uns als Nation befinden. Ist es dann nicht klug, gerecht und fair, dass wir die Heiligkeit des Tages bewahren sollten, der Sonntag genannt wird? Lasst uns die Übrigen sein, die diesen Tag unserer Gesellschaft hochheilig erhalten. Lasst uns der Heiligkeit des Sonntags ihren rechten Platz einräumen, als zentraler Schlüssel zur Lösung der Probleme unserer Nation. Wir müssen die Ordnung der Dinge bewahren oder das Chaos wird uns vernichten. Lasst uns den Sonntag um unserer Nation willen bewahren. Eine sehr interessante Rede. Das Chaos wird uns vernichten. Wir brauchen eine neue Ordnung. Wir brauchen Ordnung aus diesem Chaos.
Das heißt auch, lasst uns der Überrest sein, der diesen Tag für unsere Gesellschaft heilig hält.
Genau.
Die Bibel spricht auch von einem Überrest von Übrigen, die vor dem Ende die gesamten 10 Gebote halten.
Richtig. Hören wir uns die Rede der Premierministerin von Barbados an und hören wir genau hin, denn es betrifft die ganze Welt.
Leute bringen riesige Opfer um des nationalen Gemeinwohles willen. Ich habe schon so vielen anderen gedankt und möchte heute euch, der Mehrheit in Barbados, danken, die buchstäblich dem Ruf gefolgt ist und sich nicht vom Fleck gerührt hat. Ich habe euch versichert, dass sie ein integraler Bestandteil unserer nationalen Compliance-Bemühungen sind, indem sie sicherstellen, uns die Personen nennen, von denen sie wissen, dass sie das Falsche tun und ihnen das auch selbst sagen. Währenddessen, meine Freunde, wurde ich vom Gesundheitsminister gebeten, dass wir ab jetzt am Sonntag keine Geschäftigkeit in Supermärkten, Baumärkten oder jeden anderen Geschäft zulassen. Wenn diese also wieder ab dem 1. März öffnen, wird das von Montag bis Samstag sein, aber kein Geschäft in Supermärkten am Sonntag. Wir fühlen mit den Angestellten und diejenigen, die das überwachen. Ich möchte die Barbadier bitten, an die zu denken, die als Überwacher oder im Vollzug arbeiten müssen und die im Supermarkt arbeiten müssen. Auch sie stehen unter Druck. Lasst ihnen den Sonntag als Ruhetag, während wir das ausfechten, und lasst uns den Sonntag als Zeit geben, in der man vorankommen kann.
Es ist interessant, dass sie sogar die Überwachung dort erwähnte. Geben Sie uns Bescheid, wenn Sie Leute sehen, die sich nicht daran halten, und sagen Sie es ihnen auch. Also, die Nation muss eingebunden werden. Sie müssen auf der gleichen Wellenlänge sein. Und sie müssen sich gegenseitig im Zaum halten. Und Sonntag muss ein Ruhetag werden.
Für das kollektive Gemeinwohl.
Korrekt. Lass uns von Barbados zum europäischen Kontinent hüpfen. Das ist ein Gesetz in Spanien. Seit wann ruhen Sie am Sonntag? Das Sonntagsruhegesetz ist schon länger als 100 Jahre in Kraft. Morgen am 4. März ist der Jahrestag eines Gesetzes, das das Arbeitsparadigma in Spanien geändert hat. Das ist das Sonntagsruhegesetz, das, egal in welchem Wirtschaftszweig, ein Arbeitsverbot an Sonntagen einführte, etwas, was vorher undenkbar war. Aber seit wann ist dieses Gesetz in Kraft? Das Sonntagsruhegesetz wurde 1890 eingeführt. Dennoch war das Gesetz von keiner Partei gebilligt worden. Doch das fand am 12. Dezember 1903 statt. An jenem Tag billigte der Kongress das Gesetz, das Sonntagsarbeit verbietet, aber es wurde am 3. März verkündet und am 4. März in der offiziellen Regierungsblatt veröffentlicht und trat am Sonntag, den 11. September des nämlichen Jahres, in Kraft. Viele dieser Gesetze sind schon länger in den Büchern, Martin. Die sogenannten Blue Laws in den USA und in vielen anderen Ländern gibt es sie schon. Sie schlummern und warten darauf, durchgesetzt zu werden. Frage: Gibt es eine Bewegung, sie zu aktivieren?
Ja.
Warum sonst sollten diese Artikel auf der ganzen Welt in der Zeitung erscheinen?
Und eine der treibenden Kräfte dafür ist der Klimawandel.
Ganz genau.
Um diese Gesetze wiederzubeleben.
Jetzt schwenken wir zu den Vereinigten Staaten. Aus dem Senatsausschuss Oklahomas kommend, würde ein Gesetzentwurf von Senator Adam Puck Autohändlern den Verkauf von Autos am Sonntag erlauben. Das Gesetz würde Autohändlern den Verkauf am Sonntag erlauben. Als Reaktion auf diese Idee bin ich in aller Offenheit gezwungen, eine gewisse persönliche Voreingenommenheit zuzugeben. In meinem früheren Leben war ich einmal Pastor einer Kirche und im übertragenen Sinne trage ich immer noch das klerikale Collar. Weiterhin müssen wir ehrlicherweise alle bemerken, dass die Wurzeln des Sonntagsgesetzes, auch Blue Laws, auf eine Zeit zurückgehen, in der das bundesverfassungsrechtliche Verbot religiöse Einrichtungen sich nur auf die Bundesregierung bezog. Dass einige Bundesstaaten mit der erklärten Absicht Sonntagsgesetze oder Blue Laws erließen, um zum Gottesdienst zu animieren, wurde in den meisten Gegenden nicht einmal als Problem angesehen. Nebenbei bemerkt, gibt es eine weitreichende säkulare Rechtfertigung für ein legales Absetzen eines Ruhetages. Eine säkulare Rechtfertigung. Einer meiner Großväter war ein Autoverkäufer. Obwohl er kein Kirchengänger war, war er für einen Tag dankbar, den er mit seiner Familie verbringen konnte. Das war schon die ganze Zeit das Argument des Papsttums. Wir brauchen einen Familientag. Wir brauchen einen Ruhetag.
Wir werden ja sehen. War das nicht auch die ursprüngliche Idee von Konstantin?
Genau. Genau das tat er auch. Hier haben wir die Allianz für den Freien Sonntag vom 3. März 2021. Der Freie Sonntag feiert Jubiläum. Vor 1700 Jahren, am 3. März 321 nach Christus. Dann erzählen sie, dass Konstantin ein Gesetz erließ und sie gerne dieses Gesetz bewahren wollen. Das ist eine massive Bewegung auf der ganzen Welt.
Ja, diese Allianz für den Freien Sonntag hatte ihr großes Jubiläum am 3. März.
Richtig. Weißt du, die Leute sagen immer, ja, aber was ist mit den Moslems? Sie halten noch den Freitag. Nein, das tun sie nicht. Sie haben eine kurze Zeitspanne des Gebets am Freitag, aber ihre Geschäfte sind am Freitag geöffnet. Wann ist der internationale Ruhetag für das Bankensystem in der Welt?
Sonntag.
Sonntag, das ist universal. Das ist schon in jeder einzelnen Nation dieser Welt etabliert. Es ist nur ein kleiner Schritt mit der richtigen Initiative, um am Ende einen universellen Erlass herbeizubringen, der die Autorität Gottes untergräbt.
Verfolgung wird Teil dieses letzten Erlasses sein.
Auf jeden Fall. Durch die Überwachung, auch durch deine Brüder und Schwestern. Als sie letztens diese Gedankenfeier für die 1700 Jahre hatten, wurde das von einer der Sprecherinnen der Allianz gesagt.
Hi, ich heiße Alix und ich bin Referentin für soziale und wirtschaftliche Angelegenheiten und Jugendpolitik bei Commissie. Das ist die Kommission der Bischofskonferenz der Europäischen Union. Wegen der Covid-19-Pandemie leiden viele Menschen an Armut und Einsamkeit. Deshalb brauchen wir Brüderlichkeit mehr als je zuvor. Wir müssen uns umeinander kümmern, denn wir sind alle Mitglieder einer Menschheitsfamilie. Deshalb ist es uns bei Commissie ein Anliegen, den Sonntag zu fördern, als einen gemeinsamen wöchentlichen Ruhetag in der Europäischen Union. Als Tag, der Zeit für die Familie und das spirituelle Leben lässt. Ein Tag, um soziale Freundschaften zu pflegen und Brüderlichkeit.
Diese Wortwahl. Alle Schlüsselworte sind da. Die Brüderlichkeit, das Gemeinwohl, all das. Diese Organisation heißt Commissie. Und sie echoht im Grunde, was der Vatikan sagt.
Richtig.
Also hat man wieder diese leitende Figur, die die Agenda im Hintergrund vorantreibt. Hier haben wir ein anderes Video. Das ist auf Deutsch. Das besprechen wir vielleicht in Etappen und halten es zwischendrin an, um zu sehen, was es sagt.
Du kannst uns dann erklären, was das heißt.
1700 Jahre freier Sonntag.
Now, bear with us.
Bleiben Sie dabei, wenn wir uns einige Punkte ansehen.
Schade. Endlich Sonntag. Familie Sonnemann sitzt entspannt beim Frühstück.
At last.
Endlich ein freier Sonntag, an dem wir als Familie am Frühstückstisch zusammensitzen können und uns die Zeit nehmen, es zu genießen.
Werktags arbeitet Frau Sonnemann als Verkäuferin in einem Warenhaus. Wenn sie am Samstagabend spät aus dem Geschäft kommt, liegen ihre Kinder schon im Bett. Aber am Sonntag hat sie endlich Zeit für ihre Familie. Herr Sonnemann ist Friseur. Oft steht er 10 Stunden am Tag in seinem Friseursalon, bis ihm abends die Füße wehtun. Am Sonntag aber kann er die Beine hochlegen.
So Martin, what they're saying,
Martin, es wird gesagt, dass die den ganzen Tag in diesem Geschäft arbeitet, spät nach Hause kommt, wenn die Kinder schon im Bett sind. Sie hat keine Zeit für die Familie. Ihr Mann ist Friseur und er steht täglich 10 Stunden im Salon. Aber am Sonntag kann er die Füße hochlegen und mit seiner Familie sein. Diese Argumente verwenden sie für einen freien Sonntag. Schauen wir es uns weiter an.
Gäbe es den Sonntag nicht, man müsste ihn erfinden.
Wer hat den Sonntag denn erfunden?
Also das ist eine längere Geschichte.
Jetzt sagt er, wenn es keinen Sonntag gäbe, müsste man ihn erfinden. Denn nun, die Menschheit braucht ihn. Das kleine Mädchen fragt, woher kommt er denn? Und jetzt erzählt er die Geschichte. Hören wir zu, was er über die Geschichte sagt.
Biblisch gesehen beginnt alles mit der Schöpfung. Nachdem Gott an 6 Tagen die Welt erschaffen hat, vollendet er sein Werk mit einem Ruhetag. Genau wie Gott sollen auch die Menschen am 7. Tage ruhen.
Also, alles begann mit der Schöpfung. Man sieht die 7 Tage vergehen und am 7. Tag ruhte Gott. Aber jetzt muss sich natürlich etwas ändern, weil wir ja vom 7. Tag zum 1. Tag der Woche kommen müssen. Sehen wir, wie sie das rechtfertigen.
Deshalb feiern die Juden bereits seit über 3000 Jahren am 7. Tag der Woche den Sabbat. Von Freitagabend bis Samstagabend herrscht Arbeitsruhe.
Also die Juden haben 3000 Jahre lang nach der Bibel den Sabbat gehalten. Sie hielten den 7. Tag, der Samstag ist, als Sabbat. Schauen wir, wie es weitergeht.
Im frühen Christentum entwickelt sich der Sonntag, der Tag der Auferstehung, zum wöchentlichen Feiertag. Arbeitsfrei ist er anfangs aber noch nicht. Zum allgemeinen Ruhetag wird der Sonntag erst unter dem römischen Kaiser Konstantin.
Im christlichen Zeitalter entwickelte der Tag sich zum Sonntag, aber es gab kein Gesetz, der das regelt. Dieses Gesetz kam unter der Herrschaft des Kaisers Konstantin.
Am 3. März des Jahres 321, vor 1700 Jahren, verfügt Konstantin den ersten gesetzlichen Sonntagsschutz.
Alle Richter, Stadtbewohner und Gewerbetreibenden sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen.
Nun, Konstantin verfügt einen Erlass, dass am ehrwürdigen Tag der Sonne Ruhe gehalten werden muss. Sie geben ziemlich offen zu, dass das ein Tag war, an dem die Heiden die Sonne verehrten. Es ist Sonnenanbetung.
Im Laufe des Mittelalters gibt es eine Fülle von Sonntagsregeln. Karl der Große gibt seinen Untertanen genaue Anweisungen, welche Arbeiten sonntags tabu sind.
Der Kaiser Karl war im Mittelalter der Erste, der dieses Thema weiter ausführte und es klarstellte, was erlaubt war und was nicht erlaubt war. Am Sonntag durfte man keine Schafe scheren. Es war nicht erlaubt, Kleider zu schneidern, zu waschen oder zu nähen. Männer durften keine Häuser bauen, keine Bäume fällen. Man durfte nicht pflügen oder mähen. Es gab also ganz strenge Regeln, die sich von denen Konstantins unterschieden. Denn dieser erlaubte Bauern, mit ihrer Arbeit fortzufahren. Aber hier wurden die Gesetze strenger.
In der Neuzeit ist der Sonntag hart umkämpft. Die französischen Revolutionäre wollen ihn am liebsten ganz abschaffen. Ihre 10-Tage-Woche mit 9 Werktagen und nur einem Ruhetag stößt allerdings auf wenig Begeisterung.
In neuerer Zeit versuchte die Französische Revolution, die Arbeitswoche komplett abzuschaffen und führte eine 10-Tage-Arbeitswoche ein. Aber das traf auf wenig Zustimmung.
In der frühen Industrialisierung muss das Proletariat an 7 Tagen die Woche schuften. Im Jahre 1839 verbietet der preußische König zumindest die Sonntagsarbeit von Kindern.
Während der industriellen Revolution musste in Deutschland die Maschinerie am Laufen bleiben. Und so wurde Arbeit auch am Sonntag üblich. Aber zumindest wurde für Kinder die Sonntagsarbeit verboten.
Ende des 19. Jahrhunderts stehen in Deutschland an Sonn- und Feiertagen die meisten Räder endlich wieder still. 1919 erhält der Sonntag erstmals sogar Verfassungsrang als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung.
1919 kehrte der Sonntag endlich wieder in die Gesetzbücher zurück. Artikel 139 machte ihn zu einem anerkannten Ruhetag.
Und das gilt heute noch. Der Sonntag ist und bleibt frei.
Und dieses Gesetz gilt bis heute. Es steht schon in den Büchern.
Das Bundesverfassungsgericht sieht im Schutz des Sonntags auch einen Schutz wichtiger Grundrechte und der Menschenwürde. Arbeit am Sonntag ist deshalb nur erlaubt, wenn sie für das Gemeinwohl nötig ist.
Es gibt viele Gründe, unter anderem Menschenrechte, warum man das Gesetz halten sollte. Und die einzige erlaubte Arbeit ist, was für das Gemeinwohl notwendig ist. All diese Gesetze sind schon da.
Aber nicht aus bloßem Profitinteresse. Und damit ist die Sache sonnenklar. Der Sonntag gehört uns und nicht der Wirtschaft.
Aber
warum muss Mama dann sonntags manchmal arbeiten?
Es gibt leider zu viele Ausnahmen, gerade im Einzelhandel.
Warum muss Mami manchmal am Sonntag arbeiten? Es werden zu viele Ausnahmen genehmigt. Sie sagen, das muss sich ändern.
Es gibt aber auch die Allianz für den freien Sonntag aus Kirchen und Gewerkschaften. Außerdem engagieren sich das Handwerk, der Sport und die Kulturszene für den gemeinsamen freien Tag.
Deswegen haben wir diese Organisation, die Gewerkschaften, die Sportszene der Welt, die für den Sonntag kämpfen.
Wir sollten alle etwas dafür tun, dass der Sonntag Sonntag bleibt.
Prima, dann fangen wir am besten gleich damit an.
Wir sollten alle etwas unternehmen, um sicherzustellen, dass der Sonntag ein Ruhetag bleibt. Wunderbar, dann fangen wir gleich damit an. Und dann kommt die entspannte Szene am Schluss. Und wir werden sehen, was am Sonntag erlaubt sein wird. Dieses Video sollte offensichtlich auch die Jugend ansprechen, nicht wahr, Martin? Mit diesen kleinen Knetfiguren.
Ja, die ganze Familie, die zusammen war und Fragen stellte.
Die Allianz für den Sonntag, die das 1700-jährige Jubiläum zum Gedenken dieses Gesetzes von Konstantin feierte, wollte sichergehen, dass die Menschen verstehen, worum es beim Sonntag geht. Also hatten auch sie ein Video darüber, was erlaubt ist, um es attraktiv zu machen. Denn man muss doch die Einstellung der Menschen ändern. Sehen wir uns das an.
Thank you.
Was ich bei diesem Video interessant fand, war, dass keine Religion erwähnt wurde.
Klein am Rande.
Klitzeklein.
Wenn man den Sonntag, den Sie wollen, mit dem biblischen Sabbat vergleicht, wirkt das fast wie ein Tag zum Entspannen.
Ein sehr säkulärer Tag.
Ja, Sport, Spiele.
Wie begeistert Sie vor dem Fernseher waren. Offensichtlich wegen eines Sportereignisses. Wir haben uns ja schon mit Sport befasst und ich weiß, dass das für viele ein strittiger Punkt ist, aber im Grunde ist das Teil des zweiten Gebotes, dass man sich kein Götzen machen soll. Es kann zu so einem Götzen werden, dass es das ganze Leben verschlingt. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, wie fanatisch ich wegen Sport war, dass ich sogar den Fernseher kaputt machte, wenn mein Team verlor. Wenn ich daran zurückdenke...
Ich war genauso.
Ach, du auch. Und jetzt ist es gleichgültig geworden. Es ist ein Spiel. Was soll's? Nächstes Jahr wird sowieso das andere Team gewinnen. Mit Glück gewinnen sie vielleicht 2 Jahre hintereinander. Aber es hat mit Götzenanbetung zu tun. Der Sonntag ist nicht das gleiche wie der Sabbat.
Ganz genau. Man kann das, was dieses Video zeigte, nicht mit dem Sabbat vergleichen. Der Sabbat ist für die Freude im Herrn abgesondert.
Genau. Und man kann viele dieser Dinge tun. Man kann in die Natur hinausgehen, man kann sich ausruhen, aber es ist dafür gedacht, ihn mit Gott zu verbringen, über ihn, sein Wirken und seine Werke nachzudenken. In der Natur und in seinem Wort, um mit ähnlich gesinnten Menschen zusammen zu sein, die Gott gern dienen.
Anstatt Gott irgendwie in diesen Tag zu packen, geht dieser Tag um Gott.
Martin, das hast du so treffend gesagt. Wirklich. Aber lass es uns wieder zur religiösen Seite zurückbringen. Denn hinter der ganzen Bewegung sitzt derjenige, der behauptet, der Stellvertreter Gottes zu sein. Hier haben wir die Vatican News vom 4. März. Bischöfe der EU rufen auf, dass die Nationen den arbeitsfreien Sonntag schützen. Dieses Wort Nationen hier, ist das Mehrzahl?
Ja. Schließt das nur ein oder zwei Länder ein?
Das ist eine globale Anfrage. Die Bischöfe der EU und die Europäische Sonntagsallianz, sie arbeiten also zusammen.
Ja.
Die Sonntagsallianz macht es für die säkuläre Welt attraktiv. Und jetzt steht Big Brother dahinter und sagt, es gibt noch einen Grund. Fordern EU-Spitzenpolitiker auf, eine synchronisierte Freizeit zu schützen, die die meisten Nationen traditionell am Sonntag einhalten. Das Netzwerk, das mehr als 100 nationale Sonntagsallianzen, Gewerkschaften, Arbeitnehmerverbände, Bürgerverbände, Kirchen und religiöse Gemeinschaften in der Europäischen Union umfasst, sagt, dass ein ganzer Ruhetag pro Woche zur Erholung unverzichtbar ist. Martin, das kann gut sein. Aber Gott hat einen ganz bestimmten Tag abgesondert. Und sie geben es hier ziemlich offen zu, dass sie den Tag aus der Tradition heraushalten.
Ja.
Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Sie sagen, ein gemeinsamer Ruhetag steigert sogar das Wohlbefinden und erzielt einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Nur während eines gemeinsamen Ruhetages ist es möglich, ehrenamtliche Arbeit, Bürgerengagement, gemeinsamen sozialen, sportlichen oder glaubensbezogenen Aktivitäten nachzugehen, Zeit mit der Familie oder allgemein Zeit miteinander zu verbringen, lautet ihr Statement. Sie wiederholen also, was die Allianz schon sagte. Besonders ermuntert das europäische Netzwerk die Europäische Kommission, ihren bevorstehenden Vorschlag für eine Richtlinie über ein Recht auf Nichterreichbarkeit mit Artikel 2 der Sozialcharta des Europarats in Einklang zu bringen. Der Artikel schreibt eine wöchentliche Ruhezeit fest vor, die so weit wie möglich mit dem Tag zusammenfällt, der in dem betreffenden Land oder der betreffenden Region traditionell oder gewohnheitsgemäß als Ruhetag anerkannt ist. Martin, Der Teufel hat das schon seit sehr langer Zeit geplant.
Definitiv.
Das ist das Endspiel, sagt die Bibel. Ob es den Menschen gefällt oder nicht. Es gibt so viele hitzige Diskussionen über das Mahlzeichen des Tieres. Aber nur das Tier kann definieren, was sein Mahlzeichen ist. Das geschah schon vielmals. Es ist das Zeichen unserer kirchlichen Macht, dass wir den Tag geändert haben. Denn es bekräftigt unsere Autorität über die Bibel. Das ist eine Beleidigung Gottes. Wie kann man sich dem widersetzen?
Das geht nicht.
Doch, Martin. Doch, du kannst einen Samstag halten.
Ja, natürlich.
Damit widersetzt du dich und sagst, Moment mal, was ihr sagt, ist schiere Arroganz, dass eure Autorität die Bibel übersteigt. Ich werde euch zeigen, dass die Bibel eure Autorität übersteigt und ich werde den Samstag halten, weil Gott es so gesagt hat.
Hundertprozentig.
Stimmst du mir zu?
Ja.
Okay. Was wir im Statement des Vatikan gelesen hatten, wird im Grunde hier in dieser Veröffentlichung der Europäischen Sonntagsallianz bestätigt. Ein gemeinsames Statement der Europäischen Sonntagsallianz anlässlich des Europäischen Tages für einen arbeitsfreien Sonntag am 3. März 2021. 1700 Jahre Schutz des Sonntages. Der Wert der synchronisierten Freizeit in einer Zeit zunehmender Digitalisierung. Ich finde es interessant, dass Freizeit jetzt etwas mit Digitalisierung hat. Computer und das alles sind hier angesprochen. Sie sprechen wieder über den Kaiser. Nun, das Fazit des Ganzen wird es zum großen Thema.
Definitiv.
Steht die Macht, die die Bibel als die Macht in Rom identifiziert, hinter diesem Drängen nach einer Gesetzgebung?
Yes,
muss sie ja. Denn das bestätigt doch ihre Autorität.
Auf jeden Fall.
Und wenn die Nationen mitmachen, erheben sie dann nicht die Autorität dieser Macht über die Bibel hinaus?
Yes.
Wessen Autorität greifen sie damit an?
Gottes Autorität.
Das versuchen wir doch zu sagen. Es ist nicht eine Frage des Tages. Es ist eine Frage, wessen Autorität siehst du als vorrangig an? Dass diese Frage mit einem Tag verbunden ist, ist im Grunde brillant. Martin, stell dir vor, sie wäre an eine Wallfahrt zu einem bestimmten Ort gebunden. Bei einem Covid-Lockdown kann man nicht dorthin gehen. Man kann nicht hingehen. Viele Religionen haben ja verpflichtende Pilgerreisen, um zu zeigen, dass man mit ihren Autorität übereinstimmt, nicht wahr?
Richtig.
Hätte Gott einen bestimmten Ort wählen können, den man besuchen muss, um die Anerkennung seiner Autorität zu zeigen?
Nein.
Vielleicht schon, aber das hätte die Mehrheit der Menschen ausgeschlossen.
Ganz genau. Das würde nicht funktionieren.
Aber ein Tag, der kommt zu uns, ob es uns gefällt oder nicht. Sogar wenn du irgendwo im Dschungel bist.
Ja, genau. Und wie leicht ist es jetzt für sie, all diese Methoden verhängter Einschränkungen und dergleichen anzuwenden, um zu sagen, wir müssen diesen einen Tag halten.
Einen Tag.
Die Art und Weise, wie sie die Einschränkungen und Gesetze, die rund um die Pandemie verfasst wurden, einsetzen, zeigt uns doch, dass sie es darauf anlegen, es auch umzusetzen, wenn sie es beschlossen haben.
Es ist abzusehen. Am 3. März, dem jährlichen Europäischen Tag für einen arbeitsfreien Sonntag, appelliert die Europäische Sonntagsallianz an die führenden Politiker in Europa, synchronisierte Freizeit als eine Priorität auf ihre sozialpolitische Agenda zu setzen und eine handfeste, sichtbare und willkommene Verbesserung in das Leben der Bürger in ganz Europa zu bringen. Martin, hier sticht ein Wort heraus, nämlich synchronisierte Freizeit. Was bedeutet, dass jeder genau die gleiche Freizeit einhalten muss? Das heißt, man kann sich nicht entzerren und sagen, okay, du kannst am Dienstag frei haben. Du kannst den Freitag frei haben.
Die Sabbathalter können ihren Sabbat am Samstag halten.
Am Samstag? Nein. Die Freizeit wird universell synchronisiert. Das bedeutet, ein Tag. Basta. Es gibt eine klare Bewegung in der Welt. Und zwar in eine Richtung, die in diesem Buch vorhergesagt wurde. Und es hängt von der Autorität Gottes ab. Die Welt hat die Autorität Gottes systematisch entfernt. Er wurde von der politischen Bühne entfernt, um der Brüderlichkeit willen. Der Name Jesus wurde an vielen Orten verbannt. Bei öffentlichen Treffen darf man ihn nicht verwenden, denn das geht gegen die Brüderlichkeit. Es ist eine fortschreitende Veränderung. Gesetze über Moralität haben sich geändert. Es ist freier geworden. Und nun gibt es diese riesige Bewegung in Richtung synchronisierter Freizeit. Und Sonntag steht im Zentrum. Es ist der logische Tag, weil er ja schon in so vielen Ländern verankert ist. Ob jetzt in der Tradition oder Sonntagsgesetzen oder auf andere Weise. Wir sehen diesen Schub. Und es gibt eine kleine Gruppe, die vor dem warnt, was in der Welt passiert. Sie sagen, Entschuldigung, wir wollen Ihnen zeigen, dass das in der Bibel vorhergesagt wurde. Das ist ein Zeichen des Endes. Wie wäre eine dagegen gerichtete Strategie? Sehen wir es uns an. Hier haben wir den Express. Endzeitprophetie. Die Bibel warnt vor schrecklichen Zeiten in den letzten Tagen. Nun, Martin, die stehen nicht dahinter, sondern sind doch dagegen, oder?
Das wird genauso dargestellt, wie der Bericht von CNN über die Anhänger Trumps.
Genau. Man macht Menschen lächerlich, die sehen, wie sich die Endzeitprophetie vor ihren Augen erfüllt. Vorhersagen über das Ende der Welt, die Endzeit und die Wiederkunft Christi gewinnen überall auf der Welt an Gestalt, zumindest laut den ungeheuerlichen Behauptungen, die von einem Block christlicher Verschwörungstheorien gemacht werden. Nischengruppen von Verschwörungstheoretikern glauben, diese Zeichen entfalten sich bereits und es bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Endgericht. Fällst du in diese Kategorie?
Ja.
Ja. Und sowohl es keinen glaubhaften Beweis für diese Behauptungen gibt, weder wissenschaftlich noch religiös, sind die Urheber dieses Blogs überzeugt, dass der sozialpolitische Aufruhr der letzten Zeit der Beweis dafür ist, dass die biblische Prophetie sich bald erfüllt. Nun, Martin, es gibt Prophetie und Prophetie. Und viele der Propheten da draußen, ach, über diese Propheten müssen wir noch eine Folge machen. Sie sagen so viele Dinge. Und viele erkennen nicht, dass sie im Grunde einiges in ihr Denken aufgenommen haben, was schon im römischen Stall vorverdaut wurde. Diese ganze Theorie des Futurismus, die ganze Theorie über ein buchstäbliches Israel, das während diesen 1000 Jahren wiederherrschen wird, nachdem die Kirche entrückt wurde, das ist nicht biblisch. Das ist überhaupt nicht biblisch. Die Bibel sagt uns, dass während der Zeit der Trübsal alle hier sein werden. Die Plagen werden fallen. Man hat den Typus in Ägypten, als die Kinder Israel anwesend waren, als die Plagen fielen. Das ist der Typus für den Antitypus. Weißt du, Gott wird doch nicht den Typus verletzen und die Bedingungen im Antitypus verändern. Nichts davon ist biblisch.
Ja.
Es herrscht draußen so viel Verwirrung. Es ist so ein Durcheinander von Ideen. Aber es ist festzuhalten, jeder, der sagt, dass biblische Zeichen sich erfüllen, ist ein Verschwörungstheoretiker.
Das sagen sie hier, ja.
Genau das sagen sie. Wer ist denn alles ein Verschwörungstheoretiker? Wenn man an 1844 glaubt und an die Wiederkunft Christi und an das Gericht, so wie es die Milleriten taten, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Wenn du glaubst, was QAnon glaubt, bist du ein Verschwörungstheoretiker.
Wenn du an eine buchstäbliche Sechstageschöpfung glaubst,
dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Und jetzt, wenn du die Endzeit glaubst,
ja, es reicht, dass man das glaubt, was die Bibel sagt.
Was die Bibel sagt.
Wenn du dieses Buch verwendest, bist du ein Verschwörungstheoretiker.
Stimmt.
Und wie?
Ich befürchte, das Etikett wird uns weiter anhaften. Also sollten wir vielleicht stolz darauf sein.
Ja.
End of the world prophecy.
Prophezeiung über das Weltende. Diese Zeichen umfassen den Aufstieg des Irans, der Türkei, Chinas. Jetzt nennen sie all diese Zeichen wie den großen Reset, Agenda 21. Sie werfen alles mit hinein. Der Antichrist wird sich fälschlich als Messias ausgeben, eine Handlung, die von Experten als der größte Betrug in der Geschichte beschrieben wird. Tja, da haben wir Wahrheit und Irrtum vermischt.
Ja, denn die Bibel sagt, dass sogar die Elite verführt wird.
Natürlich. Und Satan wird sich als Engel des Lichts ausgeben. Christus wird kommen, aber zuvor wird es einen falschen Messias geben.
Ach, da wird Lüge und Wahrheit so vermischt, ich kann verstehen, warum die Leute draußen verwirrt werden.
Und es gibt da draußen so viele Propheten, die schreien, dass dieses und jenes geschehen wird. Und nichts davon passiert dann. Warum? Weil sie die Wahrheit dieses Buches mit Vorstellungen und Weltanschauungen vermischen, die vom Tier selbst in die Christenheit hineingebracht wurden. Futurismus, Präterismus, dieses ganze Zeug.
Deswegen werden wir eine Folge über diese Propheten machen und was sie sind.
Ja, ich denke, wir sollten das machen. Sie sprechen hier von den Autoren von Signposts of the Times, die behaupten, dass sich gegenwärtig ein anderes prophetisches Zeichen erfüllt, und zwar der Zusammenbruch der Moral, der Individualismus und die Liebe des Materiellen. Das sind allgemeine Dinge, die wir auch besprochen haben, die auch wirklich Zeichen sind.
Naja, man muss auch kein Atomwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass genau das passiert.
Allerdings. Dann zitieren sie 2. Timotheus 3, 1 bis 5 über den Zustand der Welt, dass die Liebe vieler erkalten wird, sie unversöhnlich sind. Viele Bibelexperten lehnen alle Versuche ab, eine Vorhersage oder Datierung über die Wiederkunft zu treffen. Ein Pastor der Pepperell Christian Fellowship sagt, solch eine Haltung ist unethisch dem Versprechen gegenüber, dass die Wiederkunft Jesu ist. Der Bibelexperte fügte hinzu, nachdem eine Behauptung nach der anderen über die bevorstehende Wiederkunft Jesu sich in den letzten 2000 Jahren als falsch erwiesen hat, haben sich Jesu Worte als wahr erwiesen. Aber wir werden in der Bibel dennoch ermahnt, wachsam zu sein, Wächter zu sein und die Zeiten zu erkennen. Es wird einen finalen Erlass geben, der hinausgeht, dieses Malzeichen des Tieres. Und das ist das letzte Zeichen. Sehen wir es schon? Was haben wir denn gelesen? Nun, ich denke, darum geht es. Nun, hier ist ein weiterer interessanter Artikel vom 25. Januar. Die biblische Prophetie über Joe Biden. Gott wird angeblich den US-Präsidenten benutzen, um die Trübsal einzuleiten. Wir müssen nicht alles lesen, denn das enthält wieder Futurismus, was von den Jesuiten aus in die Christenheit hineinkam. Während der großen Trübsal wird Gottes Volk schon entrückt sein und viele sehen, dass Joe Biden das einläutet. Dann wird das in die Verschwörungstheorie-Schublade gesteckt. Aber nichts davon wird geschehen. Ich sage nicht, und ich denke, du sagst es auch nicht, dass es mit Bestimmtheit unter Joe Biden geschehen wird.
Nein.
Aber es könnte passieren.
Ja, es könnte geschehen.
Es könnte sein. Wenn die Zeichen sich weiter verdichten, wie sie es tun, könnte es schon geschehen.
Ja.
Nun, Martin, wenn du dieses Buch studierst und besonders Prophetie studierst, gibt es eine wahre Erfüllung der Prophetie, die man sich aus den Seiten der Bibel zusammensuchen muss. Und dann gibt es dieses chaotische Durcheinander, dass das eindeutige Bild in ein Bild voller Schlamm verwandeln soll. Und Deshalb können die Kritiker sich darin verbeißen und es so lächerlich machen.
Deshalb können sie auch die Leute in Verruf bringen, die etwas über ein Endzeitereignis sagen. Genau wegen dieser Vermischung von Irrtum und Wahrheit, die so eine Verwirrung schafft.
Ja, Verwirrung. Wofür steht denn das Wort Babylon?
Verwirrung.
Verwirrung. Und genau das haben wir hier. Wenn wir uns über diese Dinge unterhalten, muss es sehr deutlich werden, warum wir glauben, dass wir in den letzten Tagen leben. Wir müssen auf die klaren Zeichen achten, die die Bibel uns gibt, was stattfindet. Ja, es wird Menschen geben, die das Geld lieben, die ungehorsam sind. Kinder werden ihren Eltern nicht gehorchen. Aber das kann man eigentlich auf jede Generation anwenden. Die 60er waren voll von diesem Verhalten. Da gab es die Drogenszene, den Verfall der Moral. Das sind alles Zeichen. Aber das Finale, worum es gehen wird, ist die Aufhebung der Autorität Gottes.
Make null and void the authority of God.
Ob es uns nun gefällt oder nicht, diese Autorität ist mit dem Sabbat verbunden. Dort hinein hat Gott das Siegel seiner Autorität gesetzt. Genau deshalb hat der Antichrist das Siegel seiner Autorität auf den Tag gesetzt, den er verändert hat. Das ist die entscheidende Frage am Ende. Wer ist die Autorität in deinem Leben? Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir sehen, wie sich die Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und ich bete darum, dass Gottes Volk aufwacht und erkennt, wohin das führt. Hilf uns, unseren Weg durch diesen Irrgarten zu finden, durch die Desinformation hindurch, durch den Spott hindurch, damit wir unsere Position auf einem klaren "So spricht der Herr" einnehmen können. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.